Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Das sogenannte Geburtsdilemma erfahren Frauen buchstäblich am eigenen Leib, wenn sie ein Kind zur Welt bringen. Denn dabei muss der verhältnismäßig große Kopf des Babys durch ein eher schmales Becken gepresst werden. Wie konnte sich solch ein schmerzhafter Prozess im Lauf der Evolution ausbilden? Diese Frage beschäftigt die Wissenschaft bereits seit Jahrzehnten. Neue Erkenntnisse dazu wurden jetzt auf einer Tagung für Evolutionsmedizin vorgestellt, die heute an der Universität Zürich zu Ende geht. Von dort berichtet Lennart Pyritz.
Das Dilemma bedeutet, dass wir hier zwei gegensätzliche Evolutionsdrücke haben.
Martin Häusler, Leiter der Arbeitsgruppe Evolutionäre Morphologie am Institut für Evolutionsmedizin der Universität Zürich.
Auf der einen Seite der Evolutionsdruck für ein relativ schmales, energetisch effizientes Becken, das optimal ausgerichtet ist für den aufrechten Gang.
Auf der anderen Seite wurden im Lauf der menschlichen Entwicklungsgeschichte die Gehirne und damit Köpfe der Neugeborenen immer größer, was auch eher große mütterliche Becken begünstigen sollte. Ein evolutionärer Konflikt, der einerseits den für Frauen schmerzhaften Geburtsvorgang erklären könnte, andererseits die Tatsache, dass Neugeborene neurologisch unterentwickelt zur Welt kommen, da ihrer Gehirn- bzw. Kopfgröße im Mutterleib Grenzen gesetzt sind. So zumindest die ursprüngliche Interpretation des vor etwa 60 Jahren geprägten Begriffs Geburtsdilemma. Doch inzwischen ist das alte Erklärungsmodell umstritten.
Das Problem ist diese Grundannahme, dass ein weites Becken eigentlich ineffizient ist für den aufrechten Gang. Diese Grundannahme wurde gar nie richtig getestet. Es gibt keine Daten dafür. Es gibt hingegen jetzt eine Studie, die zeigt, dass die Beckenbreite nicht relevant sein soll für die energetischen Kosten des aufrechten Ganges.
Anderen Theorien zufolge entstehen bei zunehmender Beckenbreite Probleme mit der Muskulatur des Beckenbodens oder der Thermoregulation des Körpers. Auch die Ernährung könnte eine Rolle spielen. Eine Überlegung: Fehlt es den Müttern während des Heranwachsens an proteinreicher Nahrung, bleibt das Becken auch im Erwachsenenalter relativ klein.
Das kann dann zu Konflikten führen, wenn die Ernährung wiederum während der Schwangerschaft relativ gut ist, dann bekommt man größere Kinder, die dann eben nicht mehr durch das enge Becken hindurchpassen.
Um das Hypothesenknäuel etwas zu entwirren, haben Martin Häusler und sein Team jetzt auf historische Daten zurückgegriffen.
Wir haben eine Studie gemacht, wir sind immer noch daran, Daten aus dem späten 19., Anfang 20. Jahrhunderts von der Geburtsklinik in Basel zu analysieren.
Die Daten zeigen den Verlauf anatomischer Maße der Mütter und Neugeborenen zwischen 1896 und 1939. Die setzten die Forscher wiederum in Beziehung zu sich wandelnden sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen im Untersuchungszeitraum. Ein Ergebnis: Frauen und Kinder wurden durch die bessere Nährstoffversorgung immer größer. Die Beckengröße aber blieb gleich. Theoretisch gesehen wurde das Gebären also immer schwieriger.
Das ist auch überraschend. Bei größeren Müttern erwartet man eigentlich auch größere Becken, und das haben unsere Daten nicht gezeigt.
Das heißt, die veränderten Ernährungs- und Lebensbedingungen für Mütter und Kinder scheinen die Beckengröße, zumindest in der Schweizer Stichprobe, nicht zu beeinflussen. Es gibt also offenbar einen anderen Faktor, der das Beckenmaß begrenzt. Das Dilemma lebt und bietet weiterhin viel Stoff für Forschung.
Das menschliche Geburtsdilemma gibt weiterhin Rätsel auf, erklärte Lennart Pyritz.